Lange passiert nichts auf der Bundesstraße in Richtung Wismar. Mal queren drei Siebengleise, mal fahre ich durch ein Städtchen. Hier soll Urlaub im Funkloch möglich sein. Dann Dobbertin, links ab zum Kloster. Malerisch und öffentlich zugänglich liegt es auf einer Halbinsel an einem See der Mecklenburger Seenplatte. Ich treffe Hans Hopkes, Anfang 60, kurze graue Haare, Geschäftsführer des Diakoniewerks mit Pflegeheim, Werkstatt und Schule für Behinderte. Er residiert im zweistöckigen hellgrauen Kloster-Hauptmann-Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Hopkes begleitet mich bei dem Rundgang zum Brauhaus, durch den Park mit alten freistehenden Laubbäumen, entlang den Wohnhäusern zur doppeltürmigen Backsteinkirche. Die meiste Zeit war das ein adliges Damenstift. Für jeweils 6 Jahre wurde ein Klosterhauptmann gewählt, der war für die Besitztümer zuständig.
Für die Brauereien, für die Brennereien, für die Ziegeleien, für die Holzwirtschaft, für die Müllerei. Alles. Man war sehr autark hier. Also in Mecklenburg war Dobbertin das größte und bedeutendste Kloster.
Wir laufen in Richtung See zum Brau- und Brennhaus. Um 1745 errichtet. Später zog das Amtsgericht ein. Dort wurden polizeiliche Führungszeugnisse für Auswanderer ausgestellt. Etwa 200.000 Mecklenburger suchten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihr Glück in der neuen Welt.
Mancher Mecklenburger, der in Amerika gelandet ist, hat eine Bescheinigung aus dem Kloster Dobbertin mitgebracht.
Heute laden im Brau- und Gerichtshaus ein beliebtes Café und im Oberstübchen eine museale Ausstellung ein.
Wir essen jetzt Mittag hier. Ja.
Hähnchenkeule mit Möhrengemüse und Kartoffeln. Klosterschnitte, wäre ein Stück Kassler mit einem Ei obendrauf und Gemüsebeilage.
Nach der Stärkung steigen wir eine schmale Treppe hinauf und nähern uns den Gefängniszellen.
So, wir können da den Kollegen nochmal gucken, der hier immer noch einsitzt. Ne?
Zeichnet sich an der hinteren Holzwand der schwach beleuchtete Schatten jenes Sünders ab, der silberne Löffel geklaut hatte? Und nebenan die zwei?
Schlossergeselle Witt und Schustergeselle hatten 1839 wohl gemeinsam einen Diebstahl begangen. Dafür wurden beide zu 53 Tagen Haft verurteilt. Lagerstroh, Rasier- und Waschgeld wurde ihnen in Rechnung gestellt. Das war hier nicht freie Kost und Logis, sondern man saß ein und durfte für die Unterbringung auch noch bezahlen.
Draußen im lichten Klostergelände fühle ich mich wohler. Wir gehen an den roten Stiftsdamenhäusern entlang, die in weitem Bogen um die Kirche gebaut sind. Pro Dame ein Eingang, 6 bis 12 Zimmer, auch für Personal und Gäste.
So in den Sommermonaten waren die Tanten immer hier sehr beliebt bei den Nichten und Neffen aus der Großstadt oder wo sie herkamen, weil Dobbertin im Sommer immer sehr, sehr schön ist.
Über 350 Jahre war es ein stets ausgebuchtes evangelisches Damenstift, berichtet Hans Hopkes.
Der Kurier vom Hofe musste schon in der Geburtsnacht losreiten und dafür sorgen, dass das Mädel eingeschrieben wird. Die Wartezeit lag bei bis zu 70 Jahren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg besetzten sowjetische Truppen das Kloster. Dann zogen neben einem Altersheim einige Stiftsdamen wieder ein. Finanziell Beamtenwitwen gleichgestellt, konnten sie ihr privilegiertes Leben selbst in der DDR weiterführen. In der Chronik steht, dass die letzte Dobbertiner Konventualin, eine Gräfin von Bassewitz, 1974 auf dem Klosterfriedhof bestattet wurde.
Hier sehen Sie zum Beispiel jetzt 3 Eingänge, 3 Türen. Das waren früher eben 3 Wohnungen. Hier haben 3 Damen gelebt. Und heute leben hier 30 Menschen mit Behinderung.
Wir nähern uns der Klosterkirche. Vor dem angegliederten Klausurgebäude bleiben wir kurz stehen und blicken zu dem kleinen Fenster im 1. Stock hinauf. Dort über der schmalen Pforte soll der märkische Dichter Theodor Fontane gewohnt haben, wenn er seine Gönnerin Mathilde von Rohr besuchte. Und er besuchte sie oft.
Sehr zum Argwohn der anderen Damen, nicht? Herrenbesuch im Kloster, das war wohl etwas verpönt damals. Der ist über Nacht geblieben und das über Wochen und Monate. Zum Leidwesen seiner Ehefrau Emilie. Emilie ist einmal mitgekommen, ist aber am selben Tage wieder abgereist, nach 2-3 Stunden. Das gefiel ihr gar nicht, wie er hier mit den Damen kokettierte.
32 Stiftsdamen lebten damals in Dobbertin. Fontane unterhielt sich, Tee trinkend, mit Mathilde von Rohr und schrieb:
Schaue ich in Dobbertin aus meinem Fenster, sehe ich den in die Dachrinne reinretidierenden Tulpenbaum. Mir konnte noch kein Botaniker und Landschaftsarchitekt erklären, was reinretidieren heißt. Wir vermuten, er ist in die Dachrinne reingewachsen.
Der ist weg. Auf der Rasenfläche vor dem Klausurgebäude wächst seit Jahren ein neuer Tulpenbaum. Dobbertin ist übrigens einer der wenigen Orte, die genau so erhalten sind, wie der Dichter sie vorgefunden hat. Wir nähern uns der ziegelroten Klosterkirche. Deren Fundamente stammen aus dem 13. Jahrhundert. Die Mönche, die 1220 das Kloster gründeten, machten 14 Jahre später Nonnenplatz. Die wiederum wichen nach der Reformation den Stiftsdamen oder Klosterfrauen. Heute gehöre die Kirche dem Land Mecklenburg-Vorpommern, sagt Hans Hopkes, während wir den Eingang zwischen Kirche und Klausurgebäude ansteuern.
So, diese Ecke ist in der Nachkriegszeit abgebrannt, so im Winter 45-46. Dann war das Baulücke hier bis 2006 und dann haben wir diese moderne Stahlglaskonstruktion hineingesetzt. Und hier ist jetzt der Haupteingang für unsere Theodor-Fontane-Schule, eine Schule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung. Es ist der Haupteintrittsbereich in den Kreuzgang hinein und man kommt auch in die Kirche. Da gehen wir jetzt auch mal hinein.
Der vierflügelige, gewölbte Kreuzgang fasst den Innenhof ein. Zunächst führt mich Hans Hopkes in den einstigen Speisesaal der Mönche, das Refektorium, und zeigt auf die Wand zum Kreuzgang, wo bei der jüngsten Sanierung bis 2006 kleine Nischen freigelegt worden waren.
In einer Nische wurde ein Bierkrug gefunden von 1574, der wurde da schon eingemauert und ein Sack Hirse war auch noch dabei.
Zurück auf dem Kreuzgang sehen wir zwei blasse Wandmalereien aus der Gründungszeit, den heiligen Christophorus und eine unbekannte Größe.
Auf jeden Fall muss es ein bedeutungsvoller Mensch gewesen sein. Er hat einen Palmwedel in der Hand und das hatte nicht jeder.
Hopkes vermutet, das war der Papst, der 1260 in Rom regierte. Der hatte 15 europäischen Kardinälen aufgetragen, Ablassgelder nach Dobbertin zu schicken. EU-Förderung schon im Mittelalter? Nun gehen wir in die Backsteinkirche. Eigentlich sind es zwei. Eine aus dem 14. und eine aus dem 19. Jahrhundert. Für die Neugestaltung bis 1837 nahm sich der preußische Baumeister Schinkel seine Friedrich-Werdersche Kirche in der Mitte Berlins zum Vorbild.
Und man hat einfach um die alte Kirche innen und außen eine neue gebaut. Also die Wände sind nicht so dick, wie sie hier scheinen, sondern da mittendrin steht so die alte Kirche.
Das Land richtet sie für die 800-Jahr-Feier her. Durch hohe Seitenfenster strahlt Licht hinein. Die Kirchenbänke werden am Beginn der Empore enden. Alles andere, das Altarbild, die Kanzlei soll bleiben, auch die Nonnenempore und die schwarzen Eisenleuchter aus dem 19. Jahrhundert. Über die Orgel weiß Klaus Cattelieri Bescheid, der in dem Klosterdorf wohnt und nun zu uns stößt. Seine Frau war hier lange als Ärztin tätig, er als Übersetzer unterwegs. Mit der Dorfbevölkerung engagiert sich Klaus Cattelieri für die neue Orgel. Das Instrument wird gegenüber der Kanzel eingebaut. In einem Archiv fand Cattelieri das Programm zur Orgelweihe von 1857. Den Klang der neuen Orgel hat er schon im Ohr.
Sie soll ja nicht nur für liturgische Zwecke, für Orgelkonzerte und Ähnliches genutzt werden. Es sollen ja dann auch moderne Konzertformen hierher gebracht werden. Es wird ein Kulturmagnet hier entstehen.
Auf festem Stein thront die Kirche in der Mitte des Parks mit alten knorrigen Bäumen und der ehemaligen Stiftsdamenhäuser auf der Dobbertiner Halbinsel. Doch wir sehen nur einen Teil des Sees, sagt Hans Hopkes beim Abschied.
Der geht hinten noch einmal komplett rum. Es gibt auch Ausflugsfahrten hier auf dem See. Die dauern schon anderthalb Stunden, bis man einmal rum ist.
An Sommertagen fährt Klaus Cattelieri mit seinem Wasserfahrrad, einem Hydrobike, auf den See hinaus und blickt auf die Klosterhalbinsel.
Wenn man so kurz vor Sonnenuntergang auf die Kirche schaut und die jetzt wieder vergoldeten Spitzen sieht, dann ist mir immer zumute, als sehe ich da zwei Königskronen. Das ist so schön, das kann man nur beschreiben, wenn man es selbst gesehen hat. Und die Ruhe ist natürlich was ganz Entscheidendes.
Oder, mit Fontane gesprochen, draußen tobt der Lärm der Welt. Hier Klosterstille.